Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Na, waren Sie schon in der Kneipe und haben jemanden auf ein Glas Bier, Cola, vielleicht auch nur Wasser eingeladen? Wenn nicht, dann ist immer noch Zeit dafür. Falls Sie noch nicht solch einen Bierdeckel erhalten haben, dann können Sie am Ende des Gottesdienstes am Ausgang noch ein oder vielleicht auch zwei bekommen. Das ist eine Aktion, die unsere Landeskirche durchgeführt hat. Ich drehe es jetzt doch mal so, ich glaube, so ist besser. Genau, und was auch an alle evangelischen Haushalte verschickt wurde. Ich war gestern mit meiner Familie und mit Freunden in einem Restaurant und da habe ich erst mal gemerkt, dass immer noch mal ein Unterschied liegt zwischen der Idee und der Verwirklichung der Idee. Denn so einfach ist das gar nicht, dann im Restaurant auf einmal Bierdeckel auszupacken und zu sagen, übrigens, die Bierdeckel habe ich heute mal selber mitgebracht und die dann auch noch hinzulegen und dann die Gläser wieder runterzunehmen und zu sagen, lass uns doch mal schauen, was da draufsteht, ist dann doch ein bisschen untypisch. Aber trotzdem finde ich die Aktion ganz gut und wir wollen uns heute mit dem ersten Punkt beschäftigen, liebe Gott. Und ich habe gestern viel über die Predigt nachgedacht, weil ich das Gefühl habe, es ist eigentlich eine Predigt für Menschen, die Gott noch nicht so gut kennen. Hier steht ja auch drunter, liebe Gott und dann in Klammern vielleicht erstmal kennenlernen, Fragezeichen. Darum soll es heute gehen, wie wir Gott kennenlernen können, wie wir ihn lieben können. Aber dann dachte ich auch, vielleicht wird der eine oder andere von uns, der meint, Gott zu kennen, feststellen, dass da doch noch so viel ist, was man weiter über Gott entdecken kann. Das ist zumindest meine Hoffnung mit dieser Predigt. Der erste Teilsatz des Doppelgebotes der Liebe lautet, liebe Gott. Zwei Wörter, kurz und knapp. Ein Gebot, das wirklich so viele andere Gebote in sich vereint. Zwei Worte, die wir losgelöst voneinander sehr oft in den Mund nehmen und die auch ziemlich dehnbar sind als Begriffe, die zwar verständlich erscheinen, also die Liebe für sich und Gott für sich, aber die es dann eigentlich auch wieder nicht sind, weil sie eben so dehnbar sind in ihrem Verständnis. Und ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum wir uns am Ende vielleicht doch schwer damit tun, Gott zu lieben. Vielleicht denkt der eine oder andere auch, halt, sieht irgendwie komisch aus, da fehlt doch ein Buchstabe. Mal die nächste Folie. Es müsste doch heißen, lieber Gott, das kommt uns bekannt vor. Sagen wir nicht oft, wenn wir Stoßgebete an Gott richten, lieber Gott, bitte mach, dass ich noch einen Parkplatz finde, dass ich rechtzeitig da bin, dass der Streit aufhört. Lieber Gott, bitte mach. Lieber Gott, bitte hilf. Ist uns das nicht viel näher als die Aufforderung von Gott an uns oder von Jesus an uns? Liebe Gott. Vielleicht müssten wir sogar erst einmal dieses Satzpunktzeichen in ein Fragezeichen verwandeln, so wie Jesus den Petrus gefragt hat. Liebst du Gott? Was würden wir antworten? Dieses Gebot, liebe Gott, beinhaltet wohl die zwei schwersten Wörter überhaupt. Darum möchte ich zunächst klären, was verstehen wir eigentlich darunter, jemanden zu lieben? Und was verstehen wir unter Gott? An wen denken wir, wenn wir von Gott reden? Dieses Gebot, liebe Gott, hat nämlich ganz viel mit unserer Vorstellung von Liebe und auch von Gott zu tun. Und ich werde im Allgemeinen beginnen und es wird immer konkreter werden. Liebe. Was heißt es zu lieben? Ich denke, wir sind uns da alle einig und trotzdem möchte ich noch mal ein paar Assoziationen, die wir mit der Liebe haben, benennen, weil wir, wenn wir sie auf Gott übertragen, uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle klar wird, dass wir ihn vielleicht doch nicht so lieben, wie wir ihn lieben könnten. Also, einen Menschen zu lieben heißt ganz sicher ihm zu vertrauen. Zu wissen, der andere meint's gut mit mir, auf den kann ich mich verlassen, der steht zu dem, was er sagt. Aber vielleicht heißt jemanden zu lieben noch viel mehr, nämlich auch dann treu zu sein, wenn der andere mich vielleicht doch enttäuscht, wenn er mal doch nicht zu dem steht, was er gesagt oder versprochen hat, wenn der andere mich vielleicht verletzt oder enttäuscht hat. Gerade wir, die wir verheiratet sind, wir wissen doch, dass den anderen zu lieben heißt, ihm auch immer wieder zu vergeben. Und im Gegenzug auch bereit zu sein, um Vergebung zu bitten und dann, wenn der andere sagt, ich vergebe dir, das auch anzunehmen. Heißt zu lieben nicht auch, dass man gerne mit ihm zusammen ist? Dass man vielleicht alles tun würde, um die Zeit mit dem anderen zu verbringen? Dass man ihm zur Seite steht, ihm behilflich ist, wo man das kann? Dass man für ihn da ist, am besten jederzeit, wie wir es gerne auch manchmal sagen, ich bin immer für dich da? Und lieben heißt ganz sicher, in der Gegenwart des anderen so sein zu dürfen, wie ich bin. Wo ich mich nicht verstellen muss, wo ich keine Maske aufsetzen muss. Wo ich auch im Streit und in der Uneinigkeit aushalten kann und am Ende immer noch weiß, wir gehören zusammen. Wir lieben uns. Vielleicht fallen Ihnen noch ganz andere Dinge ein, was lieben heißt, aber ich hoffe, dass ich mit diesen Beispielen ein paar wichtige Dinge benannt habe, was Liebe für uns bedeutet. Kommen wir zu dem Wort Gott. Wer ist Gott für uns? Das Wort Gott ist ja eigentlich nur ein Sammelbegriff und ist sehr allgemein. Also wenn einer von Gott redet, heißt das noch lange nicht, dass das genau dasselbe ist, was ein anderer darunter versteht, wenn er von Gott spricht. Und wir wissen auch, dass jede Religion in der Welt ihre ganz eigene Vorstellung, ihr eigenes Bild von Gott hat. Und da gibt es Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen den Religionen. Und zusätzlich zu den von den Religionen vermittelten Gottesbildern bringen wir auch alle unsere eigenen Gottesbilder mit, die geprägt sind von unseren Erfahrungen, positive und negative Erfahrungen mit Gott oder mit Kirche, mit Gemeinde. Und manchmal resultiert unser Gottesbild auch aus dem, was wir als Kinder gelehrt bekommen haben. Zum Beispiel, wie Angelika Haberstroh das am Anfang des Gottesdienstes gesagt hat, habe ich das Bild von Gott aus meinen Kindheitstagen, dass Gott ein Gott ist, der alles sieht, der so der strafende Gott ist, der uns dann auf die Finger haut, wenn wir etwas falsch gemacht haben. Also es gibt da viele Möglichkeiten, woran wir denken, wenn wir von Gott sprechen. Die 5 größten Weltreligionen oder wichtigsten, das Judentum ist ja eigentlich sehr klein, aber es ist eins der wichtigsten Religionen und wird da deshalb auch mit zu den 5 Weltreligionen gezählt. Da denke ich zunächst an den Buddhismus und Hinduismus, die sich von den 3 anderen in dem unterscheiden, dass sie viele Götter haben. Dass es gar nicht nur um den einen Gott geht, sondern dass es viele Götter gibt. Also der Polytheismus, für jede Lebenssituation ein Gott. Tausende Götter werden dort angebetet. Man kann fast sagen, jeder hat so seinen eigenen Gott. Die sind sich auch deshalb so ähnlich, weil der Buddhismus aus dem Hinduismus entstanden ist. Da gibt es einen Gott für die Fruchtbarkeit, für das Wetter, für den Erfolg, für die Gesundheit. Also für jede Lebenssituation gibt es einen ganz speziellen Gott. Und ich denke, das ist meine Vermutung, wir alle hier in Europa, wir würden sagen, das ist uns eher fremd, solch ein polytheistisches Götterbild, also wo viele Götter existieren. Wenn wir über Gott reden, dann meinen wir den einen. Und trotzdem möchte ich an dieser Stelle einschieben, wir dürfen uns mal hinterfragen, ob das wirklich so ist. Es könnte nämlich sein, dass auch wir dazu tendieren, Gott nur für bestimmte Lebenssituationen in Anspruch zu nehmen oder zu denken, dafür ist Gott gut. Und dann gibt es andere Situationen und Bereiche im Leben, wo wir sagen, dafür ist er nicht zu gebrauchen. Da brauche ich eher meinen Verstand. Aber generell würde ich sagen, hier in Europa glauben wir an den einen Gott. Und dieser eine Gott ist für Juden, für die Christen und die Muslime, das sind die anderen 3 Weltreligionen, wichtig. Das ist der Monotheismus. Sie alle berufen sich sogar auf denselben Gott, den Gott Abrahams, den Gott, von dem uns im Alten Testament in der Bibel berichtet wird. Und da gibt es natürlich Gemeinsamkeiten, ganz klar. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat, der Schöpfer des Himmels und der Erde. Es ist der Gott, der heilig ist und gerecht. Es ist der Gott, der bei Gehorsam segnet und bei Ungehorsam straft. Es ist der Gott, der sich den Menschen offenbart, der Menschen beauftragt, der sie salbt für eine bestimmte Aufgabe, der zu ihnen und auch durch sie spricht. Es ist der Gott, der mit den Menschen Geschichte schreibt. Gott hat sich in der Bibel immer als ein Gott der Geschichte offenbart und es ist der Gott, an den die Juden, die Muslime und auch wir Christen glauben. Es ist ein Gott, der durch Träume zu uns spricht, das hat die Marina vorhin erzählt. Und es ist ein Gott, der so unendlich größer ist als alles, was wir bitten oder verstehen. Und Im Alten Testament wird uns auch ein Gott vorgestellt, der grausam sein kann, der Kriege führt und der gleichzeitig, wir haben es in dem Eingangsspruch gehört, trotzdem ein Gott ist, der auch barmherzig ist und verzeiht, wenn Menschen Reue zeigen und bußfertig sind. Das ist der Gott der Juden und der Gott der Muslime und so ist auch der Gott der Christen, aber die Christen stehen im neuen Bund, also das Neue Testament ist gültig, denn sie glauben, dass dieser Gott sich im Menschen Jesus Christus selbst verherrlicht hat und dass mit Jesu Tod am Kreuz dieses Gericht, welches jeder Mensch verdient hat, ein für alle Mal geschehen ist. Also bei den einen wird Gerechtigkeit durch Gehorsam erlangt und bei den anderen bauen wir die Gerechtigkeit, erhalten wir sie auf dem Fundament der Vergebung, auf dem Fundament der Versöhnung. Wer an Jesus als Sohn Gottes glaubt, der kommt nicht mehr ins Gericht, sondern darf mit Gottes Gnade rechnen. Das ist das Neue, das ist der neue Bund. Der alte ist zu Ende. Und diese Gnade, die mit dem Blut von Golgatha besiegelt ist, die unterscheidet unser Gottesbild von dem der Juden und der Muslime. Das heißt, wir Christen glauben an einen gnädigen Gott, an einen Gott, der sich uns persönlich zuwendet in Jesus Christus und mehr noch, der sich durch die Kraft seines Geistes, also durch Gottes Geist, mit dem er die Welt geschaffen hat, mit dem er Jesus von den Toten auferweckt hat, mit dem er Sünden verzeiht, mit dem er Krankheiten heilt, mit demselben Geist will er sich in uns unvollkommenen Menschen verherrlichen. Das heißt, er kann uns durch diesen Geist befähigen, unmöglich scheinende Dinge zu tun. Wir glauben an einen Gott, der das Gesetz und das Gericht nicht aufhebt, aber erfüllt durch seine Liebe. Und in der Bibel kann man diesen Gott eigentlich am besten kennenlernen, denn da spricht Gott über sich selbst, womit er zu vergleichen ist. Und in der Bibel bezeugen auch Menschen, wie sie Gott erlebt haben. Gott sagt zum Beispiel von sich selbst, und ich denke, dieses erste Gebot der 10 Gebote kennen Sie alle. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bin ein persönlicher Gott, ich bin für dich da. Und er hat es zu den Israeliten damals gesagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Für uns heißt das, Gott ist der Gott, der uns auch aus der Sklaverei, der Knechtschaft, der Sünde befreit hat. Wir brauchen keine anderen Götter zu haben, neben diesem einen wahren Gott. Und da stellt sich Gott auch schon vor, wie er ist. Er ist ein Gott, der befreit. Er ist ein Gott, der das Schreien seiner Kinder hört, der die Not seiner Kinder sieht. Er ist ein Gott, der für seine Kinder kämpft. Gott sagt von sich auch in der Bibel, dass er wie eine Mutter ist, fürsorglich, voller Trost, Wärme, Geborgenheit, der für seine Kinder sorgt. Jesus gebraucht das Bild der Glucke, die um ihre Küken zittert und sie alle sammeln will unter ihre Flügel. Gott sagt, selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen, verlassen könnte, würde ich dich niemals vergessen. Du bist immer vor meinen Augen. Und dann finden wir in der Bibel ganz viele Gottesbilder, wo Menschen sagen, so bist du Gott für mich. Ganz bekannt, der Herr ist mein Hirte. Gott, du bist für mich wie ein Hirte, der sich um mich kümmert, der mich führt. Auch durchs tiefe Tal, durch das Tal des Todes führst du mich. Ich kann mich festhalten an deiner Hand und brauche keine Angst zu haben. Du tröstest mich, auch wenn ich in Angst bin, bist du da. Oder Gott, meine Zuflucht, mein Held, der für mich streitet, der mir am Ende dann doch den Sieg schenkt und vieles mehr. Und die Frage ist natürlich, jeder für uns einzeln sollte sich fragen, welches Gottesbild trage ich in mir? Ist es dieser alles strafende, alles sehende Gott aus Kindertagen? Oder hat sich mein Gottesbild im Laufe des Lebens verändert, vielleicht weil ich etwas Tragisches erlebt habe, wo ich dann begonnen habe, daran zu zweifeln, dass dieser Gott allmächtig ist, dass er verlässlich ist, wo ich mich einfach, wie soll ich sagen, damit abgefunden habe, dass Gott zwar existiert und ich glaube an ihn, aber er ist eben nicht für alle Situationen brauchbar. Und dann leben wir so weiter mit diesem Gottesbild, ohne dass es uns bewusst ist. Was würdest du denn sagen, wenn ich dich frage, wie ist Gott für dich? Wer ist Gott für dich? Paulus sagt an einer Stelle, wir dürfen zu Gott sagen, Abba, also Papa, Lieber Vater, kannst du zu Gott sagen, Papa? Oder hast du das Gefühl, das ist viel zu nah? Vater, da ist ein bisschen mehr Distanz irgendwie in dem Wort. Vielleicht tust du dich auch schwer mit einem männlichen Gottesbild. Vielleicht hast du eine schlechte Erfahrung gemacht mit einem Mann und es fällt dir schwer zu sagen, Gott ist wie ein Vater. Vielleicht ist da so eine unsichtbare Mauer zwischen dir und Gott. Und wenn es dann heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, mit all deiner Kraft, mit all deinem Verstand, ich sage dir, es wird unmöglich sein, solange da diese unsichtbare Mauer ist. Glauben wir an Gott und lieben wir ihn nur so, wie wir ihn uns vorstellen können, wie er für uns passt, wie wir ihn erleben? Oder sind wir bereit, uns immer wieder mit dem Gott, so wie ihn die Bibel verkündet, auseinanderzusetzen? Wenn wir Gott lieben sollen, so wie Jesus es als eines der beiden höchsten Gebote zusammenfasst, und das ist ja hier der erste Teil von dem Doppelgebot der Liebe, dann hieße das doch, dass ich all die Dinge, die ich vorhin mit der Liebe in Zusammenhang gebracht habe, auch für unsere Beziehung zu Gott gelten müssten. Dann hieße, Gott zu lieben, dass ich ihm vertraue von ganzem Herzen, dass ich weiß, er meint es gut mit mir, dass ich mich auf ihn verlassen kann, dass er zu dem steht, was er sagt. Und es hieße, dass auch ich ihm treu bin, dass ich ihn nicht verlasse und dass ich ihm vergebe in dem Sinne, dass ich ihm treu bleibe, auch wenn ich vielleicht enttäuscht von ihm bin, von seinem Handeln in meinem Leben oder von seinem Schweigen auf bestimmte Gebete. Dass ich ihm treu bleibe, auch wenn er mich verletzt hat, in dem, wie er in meinem Leben wirkt, weil das anders war oder ist, als ich es wollte. Und das hieße auch, dass ich gerne mit ihm zusammen bin, dass es mir eine Freude wäre, in ein Gotteshaus zu gehen oder mich in die Stille des Gebets zurückzuziehen. Es hieße, dass ich ihm zur Seite stehe, dass ich ihm behilflich bin bei dem, was er will, dass ich für ihn da bin, am besten jederzeit, wann immer und wofür er auch immer mich gebrauchen will. Und es hieße, dass ich nicht nur um Vergebung bitte, sondern dass ich seine Vergebung dann auch annehme und glaube. Und, wie ich es gerade erwähnt habe, dass ich ihm vergebe, oder ich möchte es mal anders ausdrücken, dass ich es ihm nicht anrechne, wenn er Dinge in meinem Leben zulässt oder zugelassen hat, die ich nicht verstehe. Aber wie oft rechnen wir Gott diese Dinge an? Wie oft komme ich in Häuser, führe Gespräche, wo so viel Bitterkeit in den Herzen der Menschen ist? Und es hieße dann nämlich auch, dass ich ehrlich und aufrichtig bin und ihm genau das sagen kann, wo ich enttäuscht bin, wo ich bitter bin, wo ich an meine Grenzen stoße, wo ich nicht helfen kann, weil ich keine Kraft habe, weil ich keine Liebe habe, wo es mir schwerfällt, seine Gebote zu halten und wo ich auch nicht glauben und vertrauen kann, dass er Tote vom Leben erweckt, dass er Menschen von schweren Krankheiten heilt, dass er unfruchtbare Frauen wieder fruchtbar machen kann. All das hätte dann Platz in einer liebevollen, vertrauensvollen Beziehung. Und es hieße, dass ich ihm nichts vorspielen müsste, keine fromme Maske aufsetzen müsste, dass ich auch in Zweifel und in Dürrezeiten aushalten und am Ende immer noch mein Herz und meine Hand öffnen würde und sagen würde, ich gehöre dir mit allem, was ich bin und habe. So wie wir es vorhin gesungen haben, mein ganzes Leben. Und trotzdem wissen wir alle, es ist schwer, diesem Gott zu vertrauen, der unsichtbar ist und bleibt und der vielleicht Dinge in unserem Leben zulässt oder zugelassen hat, die wir so nicht wollten, die uns verletzt, vielleicht kaputt oder sogar krank gemacht haben. Wie sollen wir denn einen Gott lieben, den wir gar nicht so in seiner Fülle kennen? Das fällt uns ja manchmal schon bei unseren Ehepartnern schwer, dass wir immer wieder mal an den Punkt kommen, wo der andere uns fremd ist, weil er auf einmal handelt oder etwas sagt, was man vorher so nicht kannte. Und dasselbe gilt natürlich auch für uns selbst. Auch wir sind immer mal wieder fremd für unsere Ehepartner. Auch wir kennen uns selber nicht bis ja, alles, was uns betrifft. Auch wir entdecken immer wieder neue Seiten an uns selbst. Wie sollen wir denn dann einen Gott lieben, der so viel größer ist als ein Menschenleben? Was können wir dazu tun, um Gott besser kennenzulernen? und uns vielleicht auch zu lösen von unseren begrenzten und manchmal sogar falschen Vorstellungen von Gott. Und an dieser Stelle kommt jemand ins Spiel, von dem dieses Doppelgebot der Liebe gar nicht spricht. Denn es geht um den, der dieses Doppelgebot der Liebe selber sagt. Da kommt Jesus ins Spiel. Er ist ja der Gefragte. Welches ist das höchste Gebot? Und Jesus antwortet mit diesem Doppelgebot der Liebe. Aber an anderer Stelle sagt Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er sagt, ich und der Vater sind eins. Das heißt, wenn wir Gott wirklich so kennenlernen wollen, wie er ist, und wenn wir ihn dann auch lieben wollen, wie er ist, dann ist der einfachste und auch der einzige Weg dorthin Jesus Christus. Wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, mit seinem Charakter, mit seiner Weisheit, Vollmacht, Barmherzigkeit, dann lernen wir gleichzeitig das Wesen des Vaters kennen, denn er und der Vater sind eins. Und je mehr ich Jesus kenne und liebe, desto mehr werde ich Gott, den Vater, kennen und lieben. Denn zwischen den beiden gibt es keinen Unterschied. Und vielleicht ist auch die Hürde, Jesus kennenzulernen, nicht so groß, denn er war Mensch und über ihn gibt es viele Berichte in der Bibel. Wir können lesen, was er gesagt und getan hat, wie er gehandelt hat. Und das ist uns vielleicht näher und leichter verständlich als ein unsichtbarer Gott, wo wir doch auch immer wieder nur Mutmaßungen anstellen können. Und ich glaube, das ist sogar auch der Grund, warum Gott sich durch einen Menschen offenbart hat, nämlich um uns so nahe zu kommen und sich begreifbar, spürbar, hörbar zu machen für uns Menschen. Ich glaube, wer Gott kennenlernen will, der kommt an Jesus nicht vorbei. Und wer Jesus kennenlernt, der lernt gleichzeitig Gott kennen. Jesus hat ja selbst gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und daran haben die Jünger auch erkannt, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er alle Fähigkeiten hatte, die man nur Gott zuschrieb. Nämlich zum Beispiel die Macht über die Schöpfung, über das Wetter. Die Macht über Wachstum und Gedeihen. Denken wir an den Feigenbaum, der auf Jesu Wort hin verdorrte. Die Macht über Krankheiten, über die Biologie unseres Körpers. Die Macht über Dämonen und Geister. Die Macht über die Angst und letzten Endes auch über den Tod. Und das Allerwichtigste, die Vollmacht, Sünden zu vergeben, das darf und kann nur Gott. Und Jesus tat das. Wenn ich mein Gottesbild gerade rücken will, dann ist Jesus die Tür, durch die ich gehen muss. Und Jesus lädt uns dazu ein, lerne mich kennen, lerne mich lieben. Aber ganz so einfach ist das nicht, wenn wir an die Schriftlesung denken. Wir sind dem Petrus ja so ähnlich. Wenn hier steht, liebe Gott, dann wollen wir das vielleicht. Wir wollen Gott lieben und wir stoßen doch immer wieder auch an unsere Grenzen. Was ist dann, wenn wir versagen? Wenn wir lieben wollen, aber nicht können? Petrus ist einer, der Jesus kannte, der ihm folgte und der ihn, so nehmen wir an, auch liebte. Er hat sogar vor Jesu Tod beteuert, ich würde dich nie verlassen, ich würde mit dir sogar sterben. So groß ist meine Liebe für dich. Jesus sagt an anderer Stelle, eine größere Liebe gibt es gar nicht, als dass man sein Leben lässt für seine Freunde. Petrus ist nicht mit in den Tod gegangen. Jesus ist für seine Freunde gestorben. Jesu Liebe zu uns ist vollkommen. Jesus hat sein Leben gelassen für seine Freunde, für uns. Aber Petrus, als es drauf ankam, hat Petrus Jesus dreimal geleugnet. In der Nacht, als Jesus festgenommen wurde, hat er dreimal gesagt, ich kenne Jesus nicht. Da muss man sich mal hineinversetzen. Er hat sein Versprechen gebrochen. Er war nicht treu in dem Augenblick. Da hat die Liebe nicht ausgereicht. Er blieb nicht bei Jesus. Alles Dinge, die wir vorhin aufgezählt haben, die Liebe kennzeichnen. Schlussfolgerung wäre, Petrus hat Jesus nicht geliebt, von ganzem Herzen, mit aller Kraft und mit seinem ganzen Verstand. Am Ende war er doch sich selbst näher als ihm. Am Ende war die Angst größer als die Liebe. Und was ist passiert? Der auferstandene Jesus begegnet Petrus in einer frühen Morgenstunde am See. Sie hatten ihn auch vorher schon als den Auferstandenen getroffen. Und da kommt Petrus mit ich glaube, zwei anderen Jüngern von einem erfolglosen Fischfang zurück. Und da treffen sie auf Jesus und Jesus fragt Petrus dreimal, ob er ihn liebt. Und das Interessante an dieser Bibelstelle ist, dass im Griechischen da zwei verschiedene Wörter für das Lieben gebraucht werden. Eigentlich gibt es ja drei, also Philia, die freundschaftliche Liebe, Agape, die hingebungsvolle, sich selbst aufopfernde Liebe und Eros, die leidenschaftliche Liebe. Hier in diesem Text werden Philia und Agape verwendet. Agapao heißt, ich liebe dich mit bedingungsloser Hingabe, mit aufopfernder Liebe, ich bin bereit für dich zu sterben. Und Phileo heißt, ich liebe dich wie einen Freund, du bist mir lieb und teuer, ich hab dich gern. An anderen Stellen wird es sogar für das Wort oder die Handlung des Küssens verwendet, ja? Wenn wir jemanden auf die Wange küssen, so wie der Vater in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, als er seinen verlorenen Sohn wieder in die Arme schließt, da ist von Philia die Rede. Er hat ihn lieb, er ist ihm lieb und teuer, also durchaus auch eine starke Liebe. Aber eben nicht die Liebe, die alles aufgibt, die sich ganz unterordnet. Und Jesus fragt nun zweimal den Petrus, liebst du mich mit der Agape? Liebst du mich mit dieser bedingungslosen, hingebungsvollen Liebe? Und Petrus antwortet zweimal mit Philia, also Phileo, du bist mir teuer wie ein Freund. Und wisst ihr, warum er nicht sagen kann, Agapao, ich liebe dich mit hingebungsvoller Liebe? Natürlich deshalb, weil ihm der Verrat noch vor Augen steht, weil er genau weiß, dass ihm da noch etwas fehlt. Und trotzdem weiß er auch, er hat ja bitterlich geweint, nachdem er Jesus verraten hat. Er weiß, Jesus, du bist mir lieb und teuer. Ich liebe dich, wie man einen Freund liebt. Aber zu der Agape, da fehlt mir noch ein Stück. Und das Interessante ist, dass als Jesus das dritte Mal fragt, geht er auf diese Liebe des Petrus ein und fragt ihn, liebst du mich wie einen Freund? Also er benutzt dann auch das Wort Phileo. Und dann wäre die Versuchung für den Petrus zu sagen, ich liebe dich doch mit dieser hingebungsvollen Liebe, mit der Agape. Dazu tendieren wir Christen manchmal, dass wir schnell sagen, ich gebe dir alles hin, ich liefere mich dir aus, ich ordne mich dir unter, ich bin bereit für dich zu sterben, bis ans Ende der Welt zu gehen. Aber was wichtiger ist, ist, dass wir ehrlich sind. Und Petrus bleibt ehrlich. Er antwortet wieder mit dem Phileo. Er sagt, du weißt alle Dinge, Herr. Und ich bin auch traurig darüber, dass ich dir nicht mit der Agape antworten kann. Aber es hat keinen Sinn mehr, dir was vorzumachen. Ich bin ehrlich zu dir. Ich liebe dich wie einen Freund. Und vielleicht schwingt auch mit, ich würde dich gerne lieben mit der Agape, aber das musst du in mir vollbringen. Und es dauert auch gar nicht lange, bis Jesus das in Petrus vollbringt, nämlich als er mit dem Heiligen Geist ausgerüstet wird an Pfingsten. Da wird aus dem Petrus ein mutiger Mann, der predigt, der das Evangelium verkündet, der keine Angst mehr hat, zu Jesus zu stehen, ihm treu zu sein, egal was es bedeuten würde. Und da war die Gefahr natürlich gegeben, dass er gefangen genommen wird und umgebracht wird. Die ersten Christen hatten es nicht leicht. Und die Jünger schon gar nicht. Aber Jesus hat durch den Heiligen Geist diese Wandlung in Petrus vollbracht. Und es ist auch nur durch den Heiligen Geist möglich, weil der Heilige Geist ja der Geist Gottes ist. Nur durch ihn ist es auch uns möglich, Gott so zu lieben, wie es ihm gebührt. Wenn wir Gott kennenlernen wollen, so wie er ist, dann geht das natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Weg und wahrscheinlich lernen wir unser Leben lang. Ich glaube aber, und diesen Wunsch, diese Neugier möchte ich gerne in euch wecken, dass wir Gott bitten, sich uns zu offenbaren, dass er uns immer noch mehr von sich zeigt und preisgibt. Marina wird jetzt bald 20 und ich hatte dich im Telefongespräch gefragt, ob du das schon mal erlebt hast, dass Gott zu dir durch einen Traum gesprochen hat. Du hast gesagt, nein. Und du hast auch vorhin erzählt, du wusstest zwar, dass die Bibel von einem Gott spricht, der durch Träume zu uns sprechen kann, aber du selbst hattest es noch nicht erlebt. Und manch einer von uns mag sich vielleicht ertappen bei dem Gedanken, naja, ich hätte das anders gedeutet. Vielleicht hast du auch schon mal einen Traum gehabt, den Gott dir geschenkt hat, aber du hast ihn ignoriert. Wer weiß. Und vielleicht bist du 40 oder schon 60 und du denkst, ja, das ist ein junges Mädchen, da offenbart sich Gott noch so. In der Bibel steht, Gott wird den alten Menschen Visionen und Träume schenken. Öffnet euch dafür, seid bereit dazu, dass Gott euch zeigt, wie er ist. Und ich verspreche euch, ihr werdet ihn lieben, wenn ihr ihn erkennt und erfahrt, so wie er ist in seiner Größe, Herrlichkeit, Macht und Barmherzigkeit. Sucht Gott und er wird sich finden lassen, klopft an seine Tür und er wird euch öffnen und ihr werdet eintreten und ihr werdet Gemeinschaft haben mit einem Gott und ihr werdet gar nicht anders können, als mit Liebe zu antworten. Amen.